Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Kulissen der Salzburger Festspiele und die Torte, die gibt es im Bauerncafé in Müden an der Oertze. Auch dazu alles, was Sie wissen müssen, dann gleich. Letzten Sonntag haben wir ja über das Haus Schminke berichtet, eine architektonische Besonderheit in diesem Ort. Und da geht es jetzt los. Löbau und nicht Löbau, wie ich sagte. Hörerin Greta Bagno, vielleicht mache ich jetzt schon wieder was falsch, Greta Bagno hat mich darauf hingewiesen, dass Löbau, also auf der ersten Silbe, betont wird. Danke dafür und bitte um Nachsicht. Und ich freue mich, dass Sie als unsere Hörerinnen und Hörer so aufmerksam sind und wirklich auch mitreisen. Welche Musik haben wir Ihnen vorbereitet für den Beginn? Zwei junge Damen, Verena und Serena, die sind in Neapel, soweit ich weiß, zu Hause. Und die singen Italienisch, Englisch und damit nochmal herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Verena und Serena, Your Love, Nuovo Cinema Paradiso. Die beiden sind aus Neapel. Ebanesis nennen sie sich. Ja, Telalalang, Yatiluvi, Bilimbing. Werde ich auch schon wieder unsicher. Bei diesen Namen jedenfalls werden Asienkenner hellhörig. Die drei Regionen auf der Insel Bali gehören zu den berühmtesten und ältesten Reisterrassengebieten der Welt. Telalalang, nahe der Kunsthauptstadt Balis, Ubud, zieht jährlich Millionen mit den kunstvoll angelegten Reisterrassen in seinen Bann. In Yatiluvi, im Westen des Landes, versuchen die Farmer auf den jahrhundertealten Terrassen die traditionellen Reissorten zu erhalten, die immer mehr von ertragreicheren Hybridsorten verdrängt werden. Die üppig angelegten Reisterrassen von Bilimbing schließlich bestechen durch tropische Randbepflanzung, imposante Wasserfälle und die beeindruckende Bergkulisse des Vulkans Batu Karu. Das sogenannte Rice Paddy Trekking, also eine Wanderung durch die Reisfelder, gehört zu den Highlights für Bali-Reisende. Da Reis in den Tropen 3 bis 4 Mal im Jahr geerntet werden kann, findet man auf der Insel alle Stadien von Reispflanzen. Also ganz junge, deren Spitzen gerade so aus dem Wasser herausschauen, sattgrüne, blühende Pflanzen und die gelben, erntereifen Halme, die noch immer ganz traditionell von Hand geerntet werden. Susanne Lettenbauer hat bei der Reisernte auf Bali mitgeholfen, in der Nähe der berühmten Telalalang-Terrassen, und sie hat erfahren, dass es dabei nicht nur um Handarbeit geht.
Reisernte auf Bali bedeutet früh aufstehen. Wir sind in Bungaya mit Neoman Suarsini verabredet, am Pura Bale Agung, dem kleinen Tempel des Bergdorfes im Osten Balis. In Sichtweite erhebt sich der Vulkan Gunung Agung, nach dem Glauben der Einheimischen der Sitz der Götter. Und so majestätisch sieht der gewaltige Bergkegel auch aus an diesem Morgen. Kurz nach Sonnenaufgang um 6:30 herrscht schon viel Bewegung im Ort. Männer in traditionellen Sarongs und mit Udeng, einem kunstvoll geknoteten Stück Stoff auf dem Kopf, fahren mit den Rollern durchs Dorf. Frauen in bunte Sarongs gehüllt balancieren Bastkörbe mit Früchten auf dem Kopf. Mangostin, Papaya, Rambutan oder Snakefruit. Überall riecht es nach den Räucherstäbchen, von den aus Bananenblättern geflochtenen Opferschälchen vor den Häusern und auf der Straße. In Bungaya, einem der wenigen traditionellen Bali-Aga-Ureinwohnerdörfern Balis, sind wir zur Reisernte verabredet. Die Sonne scheint, die Luft ist noch kühl am Morgen, die beste Zeit für die wichtigste Zeit auf Bali. Ein Roller vorweg, der zweite hinterher. So geht es Richtung Reisfeld, die hier Padi genannt werden. Immer entlang an kleinen und größeren Wassergräben, über winzige Brücken, quer durch einen kleinen Dschungel auf und ab. Nicht ganz einfach für einen Europäer, da das Gleichgewicht zu halten und nicht in einem der Wassergräben zu landen. Plötzlich öffnet sich der Dschungel und vor uns liegen die Reisterrassen, fein säuberlich in mal größeren, mal kleineren Vierecken, abgegrenzt durch kleine Erdwälle, die berühmten Reisterrassen. Einige sind noch sattgrün mit blühendem Reis, andere bereits braun, abgeerntet. Dazwischen die gelben Vierecke, wo die Ähren schwer zum Boden hängen und auf die Ernte warten. Überall schwarz verwitterte, mannshohe Opferschreine für die Reisgöttin Devi Sri und überall die Wasserläufe. Wie bunte Tupfer stehen vereinzelt Sonnenschirme auf den Feldern. Daneben sieht man zuerst die Spitzen der traditionellen runden Reishüte, ehe darunter die Menschen zum Vorschein kommen. Fast überwiegend nur Frauen, Tücher vor dem Mund gegen den Staub. Also, Sie können jetzt hier mithelfen, was Sie gern möchten. Reis schneiden, die Halme ausschlagen oder einfach nur zuschauen. Die balinesische Höflichkeit. Reisernte soll eine schwere Arbeit sein, hieß es vorab. Für Europäerinnen zu schwer. Doch so schwer oder anstrengend ist es gar nicht. Mit einer Hand greift man mehrere Halme und schneidet sie auf halber Höhe mit der Sichel ab. Dann folgt das Ausschlagen der Körner. Man nehme ein Bündel Halme in beide Hände, schlage mehrmals kräftig auf einen schräg stehenden Rost, ähnlich einem europäischen Erdsieb, bis alle Reiskörner von den Halmen auf eine große blaue Plastikunterlage gefallen sind. Das kornlose Bündel wird beiseite gelegt und ein neues genommen. Je nach Größe des Reisfeldes kann das einen ganzen Tag dauern. Wasserflaschen gegen den Durst liegen im Schatten bereit. Etwas Nasi Goreng, gebratener Reis, schmeckt auch kalt. Das Reisstroh wird später als Einstreu für Kühe genutzt, für Reisstrohdächer oder verbrannt. Der typische Geruch wie nach europäischem Kartoffelfeuer. Der Reis wird 2 Tage getrocknet, ehe er geschält wird. So heiße der Reis, den sie hier anbaue, sagt Nyoman Srosini. Über 45 Nassreissorten werden in Indonesien angebaut, aber viel mehr, und zwar 150 Trockenreisarten. Einige Versuche mit goldenem Reis, einer gentechnisch veränderten Sorte, sollen in Nordbali vom IRRI, dem Internationalen Reisforschungsinstitut, geplant worden sein, sagen kritische Balinesen. Angebaut werde Genreis aber auf Bali nicht. Eher das Gegenteil. Die international umtriebige Organisation Slow Food hat auch auf Bali ein Büro und tritt für den Wiederanbau alter balinesischer Reissorten, dem Heritage Rice, ein. Denn während der grünen Revolution in den 1960er Jahren forcierte die indonesische Regierung unter Androhung von Strafe den Anbau von schnell wachsendem weißen Turbo-Hybrid-Reis auch auf Bali. Traditionelle alte Sorten wie Mansur, Mangkok, Sigilis oder Serang verschwanden. Mehr als 7000 verschiedene Reisarten wuchsen davor in Indonesien. Zumindest die lokalen Sorten will man wieder anbauen. Roten Reis, Beras Merah, weißen Reis und schwarzen Reis, das Trinitätssymbol des Hinduismus. Ja, man kann diese Sorten hier anbauen lassen, wenn man in Kommission geht. Das heißt, vorab den Reis bezahlt. Dann wird er hier auch angebaut. Die Nachfrage ist aber nicht so groß. Die meisten wollen nur weißen Reis essen, den man viermal im Jahr ernten kann. Der schwarze ist nur für Reispudding, der rote, der langsam wächst, für Babybrei. Angebot und Nachfrage eben. Sijuk Dipagi Hari, Hamparan, Joyang Luas.
Kühl am Morgen. Die üppige grüne Weite von kühlen Tautropfen schmücken und klammern sich an den gebrochenen Perlenglanz. Der Morgen auf den Reisfeldern, der verwöhnt ist von der Schönheit, nie überdrüssig darauf zu starren, weggewaschene Müdigkeit.
Auf Bali gibt es unzählige Gedichte über Reisfelder, Reispflanzen, Reisernte. Hier, wie anderswo auf der Welt, kennen sie aber nur noch die alten Leute oder die Heranwachsenden, denen Traditionen eben wieder wichtig werden. Balinesen wurden früher gern von anderen indonesischen Provinzen abgeworben, weil sie für ihre Reisanbaukultur, die mühsam und kunstvoll angelegten Terrassen, bewundert wurden. Nur auf Bali gibt es noch die berühmte Subak-Gemeinschaft, die Bewässerungsgenossenschaft, die bestimmt, wann auf welchem Feld das Wasser von wo heran- oder hinabgeleitet wird. Die Subaks gibt es seit fast genau 1000 Jahren, exakt seit dem Jahr 1022. Eine unglaublich beeindruckende Selbstorganisation der Reisbauern. Ohne die oft langen Bambusrohre, Aquädukte und Kanäle für das Wasser, das oft in den tief eingeschnittenen Tälern fließt, könnten heute nicht über 3 Millionen Menschen auf der Insel ohne Reisimporte leben. In dunklen Farben, mystisch und verklärend, erscheinen Balis Reisfelder, Reisterrassen und Bauern bei der Reisernte auch auf den Gemälden des deutschen Künstlers Walter Spies, der in den 30er Jahren auf Bali lebte. Von der Terrasse seines pittoresken Hauses in Isé Sidemen konnte er die Bauern bei der Ernte beobachten. Sogar Charlie Chaplin wollte in einem Filmprojekt die Bedeutung von Reis in den Mittelpunkt stellen, wie seine Familie vor einigen Jahren in den Archiven herausfand. Aus der Idee wurde zwar nichts, aber noch immer fühlen sich Künstler aus aller Welt von den Reisterrassen und der Magie der Reisernte auf der Insel angezogen, was man im Kunstmuseum von Ubud besichtigen kann.
When the planting rice, the cow plowing the soil, so artistic.
Das Pflanzen der Setzlinge, die Erde, die Wolken, die Reisterrassen, das gehört bei vielen unserer Künstler ganz normal zum Schaffen dazu.
Erzählt Agung Rai, der Initiator und Sammler des Arma-Kunstmuseums in Ubud. Von Walter Spies Landschaftsgemälden sind nur Repliken im Museum zu sehen. Die meisten seiner wenigen Werke sind heute in Privatbesitz. Langsam arbeiten wir uns auf dem Feld voran. Die Sonne steht im Zenit. Überall auf den benachbarten Feldern schneiden die Frauen mit schnellen Bewegungen die Ähren, legen sie beiseite auf die große blaue Plastikplane, damit die ersten herabfallenden Reiskörner nicht auf die Erde fallen, bevor sie ausgedroschen werden. Früher nutzte man ein besonderes Messer zum Schneiden der Halme, das Ani-Ani-Messer. Versteckt in der Hand sollte der Reis nicht sehen, wenn er getötet wird. Jeder Halm wurde so einzeln geerntet. Nur in der Bergregion der Reisterrassen von Jatiluwi, bei den Zwillingsseen in Zentralbali, wird dieses Messer noch verwendet. Dort wird auch noch der Beras Merah, der Heritage-Reis von Bali, angebaut. Der traditionelle, langsam wachsende, rote Reis, wie er jahrhundertelang üblich war. lange bevor er von den heutigen Hybridreissorten abgelöst wurde, die einen viel höheren Ertrag bringen und bis zu 4-mal im Jahr geerntet werden können. Der Nachteil: Der Bauer muss die Samen für jede Aussaat neu kaufen. Während Touristen bei überteuerten Reisfeldführungen heute noch vor allem das Ani-Ani-Messer gezeigt wird, benutzt der normale Bauer beim Hybridreis eine einfache Sichel, mit der die Halme ohne viel Mystik oder Sentimentalität büschelweise abgeschnitten werden. Es liegt eine arbeitsame, aber nicht hektische Stimmung über dem Erntetag auf den Reisterrassen. Einige der Frauen machen Pause unter bunten Sonnenschirmen mit den typischen balinesischen Bommeln. Wenn es anfängt zu regnen, wird nach dem Regen weitergemacht. Überall ist das leise Plätschern von Wasser zu hören. Manchmal kommt ein Nachbar die schmalen Erdwälle zwischen den Padis vorbei, balanciert barfuß oder in den typischen Flipflops die gerade einmal fußbreiten Wege entlang. Es wird gelacht. Reisernte bedeutet Zukunft. Wenn auch nicht Reichtum. Gerade einmal 20.000 Rupien, knapp 1,50 Euro, erhält ein Bauer für einen Quadratmeter Reisfeld im Monat, meinen sie. Weswegen immer mehr Balinesen, womöglich, die Terrassen einebnen und Häuser für Touristen darauf bauen. Mit einem Quadratmeter Wohnfläche kann man rund um Ubud, Canggu oder Seminyak, den Touristenhochburgen Balis, das Dreifache verdienen. Früher als Kind war ich mit meinem Großvater auch auf dem Feld und habe mitgeholfen, sagt Susi Kumang, heute Hotelmanagerin in Karangasem. Reisanbau lohnt sich heute nicht mehr. Man bekommt so wenig Geld. Aber es gibt noch genügend Bauern auf Bali. Wir müssen keinen Reis importieren. Wir können von unserem eigenen leben. Wir mögen vor allem den Reis aus Tinganan in Sidemen, dem Ureinwohnerdorf am Gunung Agung, dem Vulkan Agung, unserem Götterberg.
Auf den weitläufigen Reisfeldern werden die Reispflanzen langsam gelb. Eine Spatzenmutter bekommt Junge. Sie sind noch sehr klein. Die Reisbauern wollen das Feld morgen ernten. Die Spatzenmutter ist sehr traurig. Oh mein Gott, was sollen meine Jungen nun fressen?
Tatsächlich sind Spatzen ein Problem vor der Reisernte, wenn dieses Lied traditionell gesungen wird. Sobald sich die Ähren gelb färben, spannen die Bauern lange Leinen über die Felder, an denen klappernde Büchsen, bunte Fäden und Tücher befestigt sind. In kleinen Unterständen sitzen Kinder oder Familienmitglieder und ziehen an den Leinen, dass es scheppert. Weiter oben in den Bergdörfern übernimmt das der Wind. Bevor es auf das Feld geht, wird in einer Zeremonie der Reisgöttin Devi Sri gedankt und um eine gute Ernte gebeten.
Yeah, after that I make ceremony and the first time I make also ceremony today.
Yeah. Ja, wir veranstalten vor der Ernte und danach eine Zeremonie. Ja, wirklich. Manchmal machen wir auch zwischendurch eine kleine Zeremonie. Nichts Großes. Wir danken einfach dafür. Räucherstäbchen werden angezündet, kleine Reiskörner auf die Stirn geklebt, Blütenblätter hinters Ohr geklemmt. Man kann gar nicht oft genug Danke sagen, meint die junge Balinesin. Selbst wenn nach der Ernte die Felder von den überhandnehmenden Reisfeldratten, einer eigenen Rattenart auf Bali, gesäubert werden, opfert man den Göttern, um sie wegen der getöteten Ratten zu besänftigen. Früher ließ man extra ein paar Tiere, der Rattus argentiventa, am Leben. Heute ist man da weniger zimperlich. Spätestens bei diesem Geräusch weiß jeder Dorfbewohner auf Bali, dass der Nachbar seinen Reis unter Dach und Fach hat, beziehungsweise im Sack. Nach der Ernte beginnt die Arbeit für die lautstark krakelnden Enten. Mit Geschnatter fallen sie über die abgeernteten Partys her, genießen die feuchte Erde, fressen heruntergefallene Reiskörner, frische Unkräuter und vor allem Schädlinge, die den neuen Setzlingen gefährlich werden könnten. Denn nach der Ernte werden die nächsten Körner ausgesät, das Feld wieder eingeschlemmt, die Keimlinge in Reih und Glied sorgsam ausgepflanzt. Enten auf einem Reisfeld, dahinter sattgrüner Dschungel. Am Horizont einer der 5 Vulkangipfel Balis, in der Sonne ausgebreitete Bananenblattmatten, auf denen die Reiskörner trocknen. Das bedeutet Glück auf Bali und für den Bauern eine erfolgreiche Ernte. Bis zum nächsten Mal in 3 Monaten.
Gleich Mittag mit Susanne Lettenbauer haben wir uns gestärkt. Auf Bali, Reis im Magen, kommt jetzt gleich die Torte hinterher. Dazu reisen wir in die Lüneburger Heide. Es dunkelt schon in der Heide, kennen Sie, aber soweit ist natürlich noch nicht. 1420 wurde er erstmals erwähnt. Bis heute ist er im Familienbesitz. Der Müllernhof in Müden an der Oertze liegt in der südlichen Lüneburger Heide. Aber statt Korn zu mahlen, wird hier heute Mehl verarbeitet. In der alten Scheune des Müllers, eben der Ole Müllern Schün, gibt es seit 25 Jahren ein Bauerncafé. Berühmtheit erlangte es, weil hier in den letzten 14 Jahren zweimal das Siegerrezept für die norddeutsche Tortenmeisterschaft entwickelt wurde. Agnes Bührig hat es besucht.
Schneiden Sie die in der Mitte auch schon gleich?
Die Tortentheke kurz nach der Öffnung des Cafés im Fachwerkbau mit roten Ziegelsteinen. Inhaber Jasper Springhorn, ein langes scharfes Messer in der Hand, trennt für eine Kundin riesige Stücke von der kunstvoll dekorierten Meistertorte in der Auslage. Die ist wahrlich ein Augenschmaus. An der Seite verziert mit dem spiralförmigen Muster von Biskuitrollen, oben ein Nest aus Erdbeeren und Schmand, von Sahnekreationen umrankt. Daneben steht Siegertorte Nummer 2.
Bei der Champagner-Sandhorn-Torte, bei dieser zweiten Meisterschaft, haben wir diese Torte in wochenlanger Kleinarbeit dann entwickelt und gesagt, wir müssen was machen, was sich auch so ein bisschen abhebt, so ein bisschen gegenspielig ist, halt der Sanddorn, die Zitrone des Nordens und ein bisschen was Prickelndes.
Die Rezepte hat seine Mutter Ria Springhorn entwickelt. Die gelernte Krankenschwester war Anfang der 1990er Jahre auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Mit ihrem Mann Carsten baute sie das alte Scheunengebäude des Familienhofes um. Wo früher Abteilungen für die Tiere waren, stehen jetzt abgetrennt gemütliche alte Sofas, an den unverputzten Wänden allerlei Historisches wie Bauernuhren und Trinkseidel. Zum Örzetal heißt das Separé hinten links. Ein Wasserbrunnen erinnert an die alte Bauernkultur, sagt Carsten Springhorn.
Das sind aus Sandstein gehauen Steine, Brunnen, Steine, die erhaben auf dem Boden standen, eine Höhe ungefähr so von 1,20 hatten. Und mit Sod und Wippe wurde dann aus denen eben Wasser gefördert. Und wir sprechen in der Heide von einer sogenannten Brunnenkultur. Die großen Höfe waren autark, was das Backen anbelangte, was auch die Wasserversorgung anbelangt. Die kleineren Höfe hatten meistens gemeinsame Backöfen, auch gemeinsame Brunnen.
Heute kommt das Wasser aus der Leitung. Die Backöfen laufen mit Strom, nur das Bedienen ist noch Handarbeit. In der Küche bestückt Laura Klump gerade Kaffeegedecke mit Löffeln und Zuckertütchen. Dann wird vorsichtig ein riesiges Stück Müllernherrntorte auf dem Teller platziert. Es ist nach einem Vorfahr der Familie benannt. Er starb in den 1930er Jahren und war für seine Großzügigkeit bekannt. Auf der Oberseite prangt auf gelbem Grund ein kunstvolles Spinnennetz aus Schokolade, erklärt die Kellnerin.
Das ist mit Eierlikör und Kirschmarmelade, Sahne.
Ja, dann haben wir Käse, Mohn, Himbeer und dann haben wir hier Stachelbeer.
Stachelbeerbaiser ist auch sehr beliebt bei den Kunden, also auf jeden Fall. Oder Himbeerbaiser, also ist immer gleich um 3 Uhr ausverkauft, wirklich Stachelbeerbaiser. Also am beliebsten ist ja die Buchweizentorte, weil es halt regional aus der Heide ist.
Der Buchweizen, aus dem die Torte hauptsächlich gemacht ist, wächst gut auf den sandigen Böden der Lüneburger Heide. Zudem ist das Pseudogetreide glutenfrei und damit auch für Allergiker bekömmlich. Und auch vegane Produkte sind im Bauerncafé Ole Müllern-Schün im Angebot. Das zieht Besucher aller Art nach Norddeutschland. Einige von ihnen sind weit gereist, wie ein Paar mittleren Alters aus Baden-Württemberg, das schon zum dritten Mal Urlaub in Müden macht.
Hier gerade dieser kleine Ort Müden ist ja herzallerliebst zurechtgemacht und erhalten, ohne dass da jetzt so touristische große Gebäude sind. Einfach zum Wohlfühlen.
Wir sind begeistert. Jedes Mal, wenn wir in Müden Urlaub machen, ist das ein Highlight für uns. Die Torten, die sind unglaublich gut. Solche Torten habe ich jetzt bei uns noch nicht bekommen, mit nichts vergleichbar. Und das Café ist einfach super eingerichtet.
Ja, soweit also unser Geheimtipp in der Lüneburger Heide, das Café Ole Müllern-Schün, des Müllers alte Scheune auf Hochdeutsch in Müden an der Oertze, finden Sie nördlich von Celle. Und wer mehr will, der kann eine der Führungen durch den Müllernhof mitmachen in den Sommermonaten, jeden Samstag um 13 Uhr. Thank you.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ein deutscher Tanz von Wolfgang Amadeus Mozart hier von einer Stubenmusikgruppe Mozart Ensemble Tirol gespielt. Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wir sind jetzt im Rosenmuseum verabredet. Das steht in Steinfurt. Damit wir es auch finden auf der Weltkarte, Steinfurt gehört zur Stadt Bad Nauheim. Und Steinfurt und Bad Nauheim, die liegen mittendrin in der Wetterau. Die Wetterau in Hessen im Rhein-Main-Tiefland. Den Namen hat sie vom Fluss Wetter. Das ist ein rechter Nebenfluss der Nidda. Dorthin geht's also gleich. Stichwort ist Rosen. Naja, und auf diese Weise erklärt sich der Titel des nun folgenden Liedes auch ganz von selbst. Mancher ist im Leben auf Rosen gebettet, andere sind es leider nicht. Die können sich aber dann damit trösten, dass schließlich keine Rose ohne Dornen ist. Man erzählt sich das eine oder andere Subrosa unter der Rose, also unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Dafür stand bei den alten Römern nämlich die Rose. Rosengärtlein, Rosenkranz, Rosen auf den Weg gestreut, alles Redensarten, Sprichwörter, Zitate. Ja, die Rose hat es auf viele Dutzende davon gebracht. Mein Kollege Manfred E. Schuchmann war in der hessischen Wetterau zu Besuch im ältesten Rosendorf Deutschlands und seinem Rosenmuseum.
Der Frankfurter Speckgürtel liegt hinter mir. Manchmal von einer Anhöhe aus ist die Skyline der Stadt noch zu ahnen. Vor mir liegen Felder mit wogender Gerste und standhaften Weizen, dazwischen Streuobstwiesen und einzelne Wäldchen. Eine unaufgeregte, hügelige Landschaft mit alten Städtchen und Dörfern. Schiefergedeckte Kirchtürme ragen aus dem Rot der Ziegeldächer. Hier und da ein kleines Schlösschen, die Überreste einer Burg. Dann explodieren plötzlich die Farben in Kupfergold und zartem Violett, Bernsteingelb und Karmesin, Rahmweiß und knalligem Rosa. In Beeten, Büschen, Bögen und an Randpyramiden. Ich bin in Steinfurt angekommen, dem Rosendorf, dem ältesten Rosenanbaugebiet Deutschlands. Mitten durch den Ort rauscht das Flüsschen Wetter, das der Gegend den Namen gibt, die Wetterau. Fruchtbares Land, schon die Kelten siedelten hier, dann die Germanen und die Römer schoben ihren Limes von Rhein und Main wie einen gereckten Daumen weit nach Norden vor, um sich die Wetterau einzuverleiben. Aber wie ist das jetzt mit den Steinfurter Rosen? Wer hat sie in die Wetterau gebracht? Die Antwort weiß Jutta Pauli, die Rosenhistorikerin vor Ort.
Die Geschichte beginnt 1868, als ein gewisser Heinrich Schultheiß, gelernter Gärtner, hier eine große Firma aufgemacht hat. Und zwar hatte er als Gärtner in England gelernt, wie man Rosen vermehrt. Das hat er in Steinfurt ausprobiert. Das funktionierte wunderbar und damit hat er eine Firma gegründet. Er hat nicht nur Gartenrosen gezüchtet, sondern auch Schnittrosen und hat beispielsweise Kaiser Wilhelm in Bad Ems beliefert. Der hatte dann jeden Morgen auf dem Frühstückstisch einen frischen Rosenstrauß aus Steinfurt.
Der Mann war also nicht nur ein geschickter Gärtner, sondern auch ein begnadeter Marketingstratege. Dass Ihre Majestät zur Kur im mondänen Bad Ems sich an Schultheißrosen delektierte, sprach sich herum im Deutschen Reich. Und Steinfurt blühte auf. Zu den besten Zeiten gab es sage und schreibe 200 Rosenanbaubetriebe im beschaulichen Wetteraudorf, erzählt mir Jutta Pauli. Sie führt mich durch das Steinfurter Rosenmuseum. La Vie en Rose trällert Edith Piaf, bald wird sie von Gilbert Bécaud abgelöst werden und der von Hildegard Knef. Für mich soll's rote Rosen regnen. Alles vom Band, versteht sich. Das Steinfurter Rosenmuseum ist in einem wunderschönen grau-weißen Fachwerkbau mitten im Dorf untergebracht. Draußen ranken weiße Rosen bis hinauf unter das Dach. Ich würde mich nicht wundern, treten unvermittelt die Märchenbrüder Grimm aus einer verwunschenen Tür und lesen mir im Duett aus ihrem Dornröschen vor. Aber die Märchenbrüder sind bei weitem nicht die einzigen, bei denen Rosen und Dornen die Hauptrolle spielen, sagt Jutta Pauli.
Wissen Sie, Rosenliteratur, ja. Es gibt Rosenliteratur en masse. Sagen Sie mir lieber einen Dichter, der keine Rose verwendet hat. Das wird ganz schwierig. Fast jeder Dichter hat die Rosenmetapher oder die Rosensymbolik verwendet.
Inzwischen ist Gilbert Bécaud mit Singen an der Reihe. L'important c'est la rose, wichtig ist nur die Rose. Oh ja, keine Laura, keine Beatrice wurden je so oft besungen und bedichtet wie das blühende Stachelgewächs der botanischen Gattung Rosa. Im Bibliothekssaal des Museums geht mir Altmeister Goethe und sein Heiderösslein durch den Sinn und Gottfried Benz, wenn erst die Rosen verrinnen, Adalbert Stifters späte Blüten im Nachsommer, den bestenfalls noch Germanistikstudenten lesen und die meist nur die ersten 20, 30 Seiten, großer Fehler, Hugo von Hofmannsthals Rosenkavalier in der Operette von Richard Strauss summt mir im Ohr. Und ja, natürlich Umberto Ecos weltberühmter Klosterschmöker im Namen der Rose. Jutta Paulis Rosenmuseum gibt einen kleinen Überblick über Rosen in Prosa und Vers. Für mich soll rosige Zeiten sind das also im Rosenmuseum zu Steinfurt. Hildegard Knef hat das Mikrofon übernommen, rote Rosen soll es regnen. Was denn noch sonst in diesem Haus? Ich schlendere von Vitrine zu Vitrine. Auf kolorierten Illustrationen aus dem 18. oder 19. Jahrhundert wird eine Braut mit Rosen geschmückt. Eine Szene so anrührend wie kitschig, wie so einiges am Rosenkult, wie ich finde. Rosentapeten zieren die Wände, alte Sesselchen sind mit Rosenstoff bezogen. Hier ein Teegeschirr ganz in Rosa, dort niedliche Nippesfigürchen mit Rosen im Arm. Kleine Putten tragen Rosengirlanden und Schälchen mit frischen Rosenblättern darin. Duftflakons versprühen Rosenluft im ganzen Haus. Rosenteller, Rosentassen, Rosenvasen, Rosenurnen zwischen Biedermeier, Belle Epoque und Jugendstil. Mir schwirrt der Kopf vor lauter Rosen. Ein Video holt mich in die Realität zurück. Rosenanbau in früheren Zeiten. Rosenanbau ist Knochenarbeit. Immer beugt man sich zur Königin der Blumen hinunter. Man sticht sich die Hände und die Arme blutig, bricht den störrischen Boden auf. Relikte vergangener Mühen sind im Original versammelt, Okuliermesser samt Wetzstein, Kordel auf hölzernen Haspeln, um exakte Pflanzreihen zu ziehen, ein Holzkasten mit Fächern für die Papierstreifen der Sortennamen, ein angeschlagenes Emailschild der Firma Wilhelm Philippi 11, Rosenkulturen und Versand. Verblichene Zeiten, verwelkt und verronnen. Viele der Rosenzüchter von ehedem, sagt Rosenhistorikerin Jutta Pauli, haben unterdessen aufgegeben.
Das ist natürlich ein ganz schweres Geschäft, Rosen anzubauen und zu vermehren. Das geht über die Gesundheit und über die Arbeitskraft wirklich her, weil es keine Maschinen gibt, die einen Menschen ersetzen können. Wenn Sie eine gartenfertige Rose anbauen möchten, müssen Sie auch 2 Jahre Geduld haben. Denn bis dahin braucht die Rose, um gartenfertig zu werden. So sind dann eben die kleineren Rosenanbauer nach und nach aus Altersgründen auch verschwunden. Und wir haben jetzt eben noch einige Anbauer, die insgesamt so 1,5 Millionen oder 2 Millionen Rosenstöcke jedes Jahr auf den Markt bringen.
Inzwischen spielt das Frankfurt Jazz Trio, das häufig im Museum gastiert, den Klassiker Red Roses for a Blue Lady. Ich bestaune detailgenaue Rosenillustrationen aus 4 Jahrhunderten. Wie schön, denke ich, die erfreuen den Rosenfreund 12 Monate im Jahr und kriegen niemals Läuse oder Mehltau, keine Rollwespe und keinen Sternrußtau. Man muss sie auch nicht gießen und das berüchtigte Deadheading, das tagtägliche, akkurate Herausschneiden der müden Blütenköpfchen entfällt ebenfalls. Herrlich! Nur der Duft und die sanfte Melancholie der Vergänglichkeit fehlen ein wenig auf Papier und hinter Glas. Man kann halt nicht alles haben im Leben. Aber vielleicht darf ich mir einen bequemen englischen Clubsessel denken, grünes Leder in der Bibliothek, um an rosenfreien Wintertagen wiederzukommen und ganz gemütlich all die historischen und die neuen Rosenbücher des Museums nach Belieben durchzublättern. Und dann und wann erschiene diskret ein Bedienter und servierte einen heißen Rosenpunsch in einem Rosentässlein der königlich-preußischen Porzellanmanufaktur. Mit einem ordentlichen Schuss Rum im Punsch zum intensiveren Träumen. Es gibt unendlich viel zu träumen, denn es gibt unendlich viele Rosen.
Etwa 2000, die so im Handel sind, aber man weiß nicht so genau, wie viele Rosensorten es insgesamt gibt. Und zwar schwankt man da zwischen 40.000 und 60.000 Sorten.
Muss man alle kennen. Gibt es eine Rosa Corona?
Nein, leider nicht. Das war das Erste, was ich nachgeguckt habe. Leider nicht.
Ja, also da ging ja ganz schön die Fantasie durch mit meinem Kollegen Manfred E. Schuchmann, der uns eben mitnahm ins Rosenmuseum und ins Rosendorf. Wann kommst du aber wieder, herzallerliebste mein Zupfgeigen Hansel, singt das jetzt? Uns kommt es darauf an, auf diese Zeile, wenn's schneit, rote Rosen.
In dem Schneegebirge, da fließt ein Brünnlein kalt. Und wer das Brünnlein trinket, und wer das Brünnlein trinket, wird jung und nimmer alt. Musik ausgetrunken, gar manchen frischen Trunk. Ich bin nicht alt geworden, ich bin nicht alt geworden, ich bin noch allzeit jung. Ade, mein Schatz, ich scheide, ade, mein Schätzelein. Wann kommst du aber wieder, wann kommst du aber wieder, Herz allerliebste mein. Wenn's schneit rote Rosen und regnet kühlen Wein, ade, mein Schatz, ich scheide, ade, mein Schatz, ich scheide, ade, mein Schätzelein. Es schneit ja keine Rosen und regnet keinen Wein, so kommst du auch nicht wieder, so kommst du auch nicht wieder. Herz allerliebste mein, Herz allerliebste mein.
Wissen Sie eigentlich, meine Damen und Herren, was ein Schottisch ist, wenn wir jetzt wieder in Musikkategorien denken? Schottisch ist eine Bezeichnung für einen traditionellen Tanz. Und der wird auch Rheinländer genannt. Und damit nähern wir uns unserem nächsten Thema, beziehungsweise der nächsten Region, nämlich dem Rheinland. Aber wir stimmen uns erstmal ein mit diesem Schottisch, beziehungsweise Rheinländer. So, und jetzt geht es nach, Achtung, festhalten, nach Hamminkeln. Und wir müssen uns dann gleich erstmal erklären lassen, wo Hamminkeln eigentlich ist. Aber ich schaue erstmal, wer in unserer Leitung drin ist. Marie Ludwig, hören Sie uns?
Ja, wir hören.
Ja, und wenn Sie sagen wir, dann wissen wir schon, dass Sie zu zweit sind. Denn neben Ihnen ist?
Ich bin Maren Könemann, hallo.
Marie Ludwig und Marin Könemann, das muss ich jetzt unseren Hörern erklären, zwei Düsseldorfer junge Damen, 28 glaube ich sind sie beide jeweils, und sie haben sich etwas Besonderes ausgedacht, sie sind nämlich beide Journalistinnen und sie sind unterwegs auf einer Sommertour. Erzählen Sie uns über die Idee, die dahinter steckt.
Ja, genau. Also wir beide haben uns auf eine Reise durch die Region in NRW gemacht und fahren mit einem elektrischen T1-Bulli, der ist umgebaut, durch die Region in NRW und berichten vom rheinischen Lebensgefühl und den Menschen, die das leben und lieben. Und ein bisschen Nachhaltigkeit ist auch dabei.
Nachhaltigkeit, weil Ihr Bulli, also Ihr alter VW-Bus Elektroantrieb hat, dafür haben Sie sich bewusst entschieden, weil Sie nachhaltig ökologisch unterwegs sein wollen?
Ganz genau. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollten ja nicht mit einer Dreckschleuder durch die Gegend fahren, denn ja, unser Projekt, die Rhein-Stories, die sollten auf jeden Fall auch in die Zeit passen und es sollte ein elektrischer Bulli werden. Das war gar nicht so einfach, das am Anfang irgendwie zu finden, aber wir haben es geschafft und ja, jetzt sind wir nachhaltig unterwegs und berichten auch über nachhaltige Themen. Das war uns ganz wichtig.
Und wie oder wo berichten Sie?
Ganz konkret jede Woche in einer anderen Region. Also wir haben Anfang Juni in Mönchengladbach gestartet. Jetzt gerade sind wir in der Region um Wesel. Also Hamminkeln ist bei Wesel, für die, die es noch nicht kennen. Ja, genau. Und stellen halt auf unserer Reise so die kleinen Weltverbesserer in Anführungsstrichen in der Region vor.
Das ist, wenn man Ihren Fahrplan da so sieht, Sie haben es gesagt, Mönchengladbach, das geht dann noch über Kleve, Mettmann, Bergisches Land bis nach Neuss. 8 Wochen sind Sie da insgesamt unterwegs. Wo übernachten Sie eigentlich? Wie machen Sie das?
Ja, wir übernachten tatsächlich in unserem elektrischen Bulli, dem Rainer übrigens. Das hat die Community auf Instagram entschieden, dass der so heißen soll. Und der Rainer, der hat ein Dachzelt oben drauf. Ja, und da schlafen wir drin.
Ja, und unsere Stellplätze sind Höfe in der Region und jede Woche ist ein anderer Hof dran.
Das heißt, Sie kündigen sich dann dort an oder entscheidet sich da sehr vieles spontan, wo Sie hinfahren und wo Sie über Nacht bleiben?
Nein, in der Regel, also wir haben wirklich ein Jahr lang an dem ganzen Projekt gearbeitet und haben die Höfe auch schon rechtzeitig angeschrieben. Das heißt, wir kommen nicht einfach auf den Hof gerollt und sagen, hallo, dürfen wir bei euch schlafen? So ist
es. Das muss man dann schon machen. Nur noch mal kurz zur Einordnung, eben vielleicht die eine oder andere Geschichte auch uns erzählen lassen, die Ihnen so passiert ist. Zwei junge Düsseldorferinnen, die sich in Bezug auf, okay, mit männlichen Begleiter, Rainer, aber das ist ein Bus, der heißt so, die sich dem Lokaljournalismus verschrieben haben. Wieso Lokaljournalismus? Sie könnten doch um die Welt reisen und auf Bali die Reisernte beobachten. Wieso lokal?
Ja, Lokaljournalismus ist etwas, was uns am Herzen liegt erstmal. Und es ist einfach ganz, ganz viel Bewegung drin im Lokaljournalismus. Und das wollten wir mit den Rhein-Stories auch so ein bisschen zeigen, denn die Zeitung, die liegt einfach bei vielen Familien nicht mehr selbstverständlich auf dem Küchentisch. Und wir müssen uns halt ein bisschen überlegen, wie erreichen wir vor allem auch die jungen Leute. Und Marie, wir haben uns dann gedacht, ne?
Ja, wir haben uns gedacht eben, wir müssen uns auf den Netzwerken auch aufhalten, auf denen sich junge Menschen tummeln. Wir müssen neue Lokaljournalismus vielleicht mal aus einer anderen Perspektive erzählen und auch vor allen Dingen zeigen, dass es um mehr geht als die 3 Ks, also Karnevalssitzung, Kaninchenzüchterverein und den Kreisverkehr um die Ecke. Ne?
Da sieht man schon, dass Sie beide natürlich die Affinität haben zum rheinischen Raum. Ist ja auch kein Wunder, wenn man in Düsseldorf geboren ist. Wie sind denn so die Reaktionen, wenn Sie dann mit Rainer, so heißt er ja, Rainer, ihrem himmelblauen VW-Bulli, älteres Baujahr offenbar, der hat noch so eine Kappe alt über den geteilte Frontscheibe, der ist also nicht ganz, woher haben Sie den überhaupt?
Den haben wir von einem ganz lieben Menschen, das ist der Uwe Könzen aus Hilden. Und der macht schon seit über 25 Jahren Umbau von Oldtimern auf Elektro. Ja. Und mit dem haben wir gesprochen. Die Marie hat den durch einen ganz schönen Zufall gefunden.
Ja, ich klagte meiner Familie das Leid, dass wir einfach kein groß genuges Elektroauto gefunden haben für unsere Reise. Und dann meinte mein Patenonkel zu mir, ach du Marie, ich kenne da jemanden aus Hilden und der baut hier eben um und hat da so einen wunderschönen T1.
Hat er denn mal gemuckt, der Rainer, oder ist er treu und zuverlässig?
Ja, also der Rainer ist eigentlich eine ganz treue Seele. Also er fährt uns wirklich fröhlich, zwar auch gemütlich durch die Gegend, aber er mag jetzt nicht jede Ladestation, muss man wirklich sagen. Er ist ein kleiner Gourmet. Mhm. Und wir hatten an einem Tag den Fall in Duisburg-Krefeld, ne, Maren? Mhm. Da hat er, glaube ich, 4 Ladestationen am Ende abgelehnt. Und wir waren nur so, ja, jetzt muss der Rainer aber irgendwie auch mal
Laden und wir müssen auch arbeiten. Also
ja, wir haben uns dann kurzerhand einfach auf den Parkplatz gesetzt und haben dort unsere Stories hochgeladen und gearbeitet und da einfach mal ja, 4-5 Stunden verbracht.
Diese ganze Geschichte, die Sie da durchführen, die 2 Monate lang, dient ja auch irgendwie diesem rheinischen Lebensgefühl ein bisschen näher zu kommen, das Sie selber ja haben, aber das Sie ja auch vermitteln wollen. Und im Lokaljournalismus ist da ja auch genau der richtige Platz, über das Lebensgefühl der Menschen im Land ein wenig Auskunft zu geben. Und jetzt kommt ein kleines Ratespiel, meine Damen und Herren zu Hause. Sie können natürlich mitmachen. Das, was Sie jetzt hören, hat etwas mit den beiden zu tun, beziehungsweise mit Ihrer Story, die Sie da machen. Wir spielen das jetzt mal ein und Sie beide, Marin und Marie, von Ihnen hoffe ich dann, dass Sie ungefähr wissen, worum es geht. Also wir hören alle mal zu. Marie und Marin am Telefon, eng zusammengekuschelt vor ihrem Bulli Rainer irgendwo in Hamminkeln auf einer Wiese. Ich weiß ja nicht, was Sie für Musik hören, wenn Sie unterwegs sind. Gehört diese dazu?
Ah, klar, laut aufgedreht, jedes Mal. Nein, also
wissen Sie, worum es sich handelt?
Ja, also wir haben eine Vermutung. Stichwort Rheinland haben wir so ein bisschen an rheinische Sinfonie gedacht. Mhm,
vollkommen richtig. Irgendwie, doch, Sie haben schon recht. Rheinische Sinfonie und zwar von Robert Schumann. Viele sagen, das kennen wir und zumindest die in Nordrhein-Westfalen leben, die kennen das von der Nachrichtensendung Hier und Heute. Schon seit, weiß nicht, gefühlt 490 Jahren fängt diese Sendung an mit diesen Klängen, eben der Rheinischen Sinfonie von Robert Schumann. Die ist entstanden 1850 und diese Bezeichnung, die stammt nicht vom Komponisten, nicht von Schumann, Rheinische Sinfonie, die verweist darauf, dass dieses Werk kurz nach dem Umzug der Schumanns von Dresden nach, Achtung, nach Düsseldorf entstand. Und man schreibt diesem Werk eine lebensfrohe Grundstimmung zu, eben rheinische Fröhlichkeit, die da interpretiert wird. Und von Schumann selbst heißt es, dass sein Werk wäre durch seinen Eindruck inspiriert worden, den er beim Anblick des Kölner Domes gehabt habe. Die Rheinische Sinfonie.
Interessant.
Wie ist das jetzt mit dem Lebensgefühl? Kommen Sie dem wirklich nahe? Erzählen Sie uns mal, worin sich dieses Lebensgefühl speist.
Ja, also vielleicht nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Wir haben einen Nachmittag mit Rainer in Düsseldorf im Stadtteil Bilk verbracht, weil wir da einen Interviewtermin hatten. Und wir standen mit Rainer, also wir wollten eigentlich erstmal parken. Und dann kamen wir an und wollten einparken und 2-spurige Spuren in Düsseldorf, ist viel los. Und kurzerhand hat uns einfach mal eine Frau die 2. Spur geblockt, weil sie uns erkannt hat. Und wir konnten ganz in Ruhe einparken, ne, Maren? Und dann,
das war herrlich. Ja, und es kamen einfach wahnsinnig viele Menschen vorbei, die mit uns gesprochen haben. Und unter anderem war da auch der Metzger um die Ecke. Ja. Er kam hinter seiner Theke hervorgestürmt und hat einfach uns 2 Würstchen geschenkt, weil er es irgendwie so nett fand, dass wir da standen und darin auch gearbeitet haben in Rheiner.
Ja,
und
wann erlebt man das nochmal? Ja. Ne? Also eigentlich als Kind kriegt man eine Wurst geschenkt.
Ja. Da wird man aber noch vom Vater auf dem Arm getragen oder von der Mutter im Kinderwagen.
Ja. Ja. Und jetzt sitzen wir in Rheiner. Das ist der Buggy 2. Nein.
Also das ist dann doch so, dass Sie auch sehr offene Gespräche haben führen können, wie man sie auch als Journalistin eigentlich selten in dieser Dichte erlebt.
Ja, also wir sind wirklich
überwältigt von diesem positiven Feedback, was wir bekommen. Also so viele tolle Nachrichten, die uns auf dem Rheinische Postkanal erreichen. Mhm. Und wir haben es einfach überhaupt nicht erwartet. Also und auch wenn wir auf der Straße mal unterwegs sind, es verbindet irgendwie auch so ein bisschen die Generationen. Also die Alten, wenn sie den Bulli sehen, die erzählen von schönen Erinnerungen und die Jungen finden es halt irgendwie toll, dass so ein altes Auto auf der Straße steht. Und ja, man kommt viel ins Reden.
Da habe ich jetzt gesehen auch, dass Sie nicht nur mit den vier Rädern vom Rainer auf der Straße unterwegs waren, sondern Sie sind auch geflogen über die Region. Und da bin ich über den Namen Volker Quinke gestolpert. Ich meine, der war auch mal bei uns im Sonntagsspaziergang zu Gast. Was hat er mit Ihnen gemacht oder Sie mit ihm?
Ja, also wir sind um 2:30 in der Nacht aufgestanden, um Volker Quinke zu treffen. Der ist Europameister im Gasballonfahren, gebürtig aus Moers, und der hat uns ermöglicht, einen ganz besonderen Blick auf die Region zu werfen, nämlich von oben. In einem Heißluftballon sind wir mit ihm um 5 Uhr morgens dann im Flugplatz in Krefeld gestartet, und das war also Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn, ja. Das 80 Kilometer konnten wir bis nach Köln gucken.
Wenn Sie unser Funkhaus wahrscheinlich auch erkennen können. Und wenn man das alles sieht, was Sie bisher da schon veröffentlicht haben, zum Beispiel, das weiß ich jetzt gar nicht, wie man so als Mädels dem Fußball zugeneigt ist oder nicht, aber Sie waren im Borussia-Stadion.
Ja, wir haben Radi getroffen und haben mit ihm quasi eine Tour durch das Borussia-Stadion gemacht. Man muss wissen, Radi ist ein wahnsinnig großer Borussia Mönchengladbach-Fan. Mhm. Und er hat wirklich seit über 120 Tagen nicht mehr das Stadion betreten. Und mit uns durfte er dann rein. Und wir haben die Pappkameraden quasi besucht. Also wirklich 21.000 Pappkameraden. Das sind quasi Pappen von Menschenfotos, die da drin aufgestellt waren. Und das war einfach überwältigend.
Ach so, statt Zuschauern, ja.
Genau, ja, man hat sich ein bisschen beobachtet gefühlt trotzdem, weil überall halt Pappmenschen
waren. Von diesen Pappkameraden. Ja. Jetzt haben wir ja gerade schon gesprochen, dass Sie so ein bisschen als Ziel auch haben, die Zeitung, die gute alte Tageszeitung, die Lokalzeitung, den jungen Leuten auch wieder schmackhaft zu machen. Aber es geht auch ganz umgekehrt. Sie haben auch einen getroffen, der schon knapp 90 ist.
Ja, unseren Johannes. Unser Johannes, der lebt in Krefeld, ist 89 noch, und der hat angefangen, auf Instagram wirklich uns von Anfang an zu folgen und hat so oft unsere Storys kommentiert, die man da sehen kann, dass wir einfach so eine Art digitale Brieffreundschaft mit ihm aufgebaut haben. Ja, und wir haben ihn sogar besucht. Das war wirklich ein Highlight, muss man sagen. Er war auch ganz, ganz gerührt und überrascht. Und er hat wirklich tatsächlich mit seinen 89 Jahren uns einen fantastischen Käsekuchen gebacken. Und wir haben zusammengesessen und nett geredet mit ihm. Es war toll.
Ja, mit natürlich genügend Corona-Abstand.
Ja, also ja, toll, dass er auch in seinem Alter und warum nicht online ist und den Dingen also folgt. Dann gehen wir nochmal zurück zu dem anderen Grund, weswegen Sie Ihre Rhein-Stories da machen. Ja. Sie haben die einen oder anderen kleinen Weltverbesserer. Ich meine, wenn man mit dem E-Auto fährt, ist man ja auch ein bisschen ein kleiner Weltverbesserer, aber da gibt es noch andere junge Leute, die Sie getroffen haben, mit denen Sie sich unterhalten haben.
Mhm. Ja, also vielleicht gerade hier stehen wir in Hamminkeln auf einem ganz besonderen Hof, dem Cheesecake, also dem Käsekuchenhof von Lukas und Jana. Die beiden haben lange in Köln gelebt, sind aber nun in ihre Heimat an den Niederrhein zurückgekehrt. Aber auf die gute Musik aus Köln wollten die beiden nicht verzichten und haben ein nachhaltiges kleines Festival, das Cheesecake Festival, hier im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Ja, und das ist nur eine Geschichte, ne, Maren?
Richtig. Wir haben zum Beispiel auch Finn und Kai getroffen. Die kommen aus Erkelenz bei Mönchengladbach. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, Insekten als Essen zu etablieren, als Nahrung. Und die stellen Insektenpulver her oder lassen es herstellen und verkaufen das in Deutschland. Und die sind gerade mal 19 und 20 Jahre alt. Also ja, solche inspirierenden Menschen treffen wir in den Rhein-Stories.
Und mein Kollege hinter der Scheibe wirft gerade ein, es gibt ja eh nur noch so wenige, die kleben dann alle auf der Scheibe, wenn man irgendwie schneller mit dem Auto unterwegs ist. Und sind alles,
die werden richtig gezüchtet.
Kommen Sie eigentlich zum Schlafen zwischendurch auf Ihrer Tour?
Mal, ja. Also wir haben jetzt 4 Wochen hinter uns und vor allen Dingen die Düsseldorf-Woche, also vergangene Woche, die war sehr dicht im Programm. Da war der Niederrhein ja schon fast entschleunigend. Ne? Mhm.
Ja, es war ein bisschen Landleben und Idyll. Ja.
Und der Niederrhein ist ja auch bezaubernd. Wie war das Wetter? Konnte man schwimmen gehen?
Am Niederrhein auf jeden Fall. Da war das Wetter top. Ja, aber die ersten zwei Wochen, die waren ganz schön verregnet. Also da haben wir dann morgens im Dachzelt, da mussten wir einmal das Wasser vom Vordach so einmal so richtig runterschütten. ja, das war etwas regnerischer, aber das Wetter hat sich mittlerweile gebessert.
Wahnsinn. Ja, wir hoffen natürlich, dass es genauso weitergeht. Wir haben leider nicht Zeit, dann noch das eine oder andere zu erzählen und zu berichten. Wenn die Hörerinnen und Hörer Sie jetzt lesen wollen, wo klicken die hin?
Auf jeden Fall auf Instagram, da sind wir ganz, ganz viel natürlich unterwegs. @rheinischepost ist unser Account. Und dann gibt es aber auch noch online.
Genau, es gibt das Online-Resort, also einfach in die Google-Suche mal Rhein-Stories eingeben, da kommt man direkt auf die Seite. Und wir haben auch noch einen Podcast. Heute ist auch eine neue Rhein-Stories-Podcast-Folge erschienen und die gibt es einfach bei Spotify oder auch in der Podcast-App. Genau.
Aber an diesen Podcast, meine Damen und Herren, gehen Sie erst dran, frühestens, wenn der Sonntagsspaziergang zu Ende ist oder wenn Deutschlandfunk um Mitternacht das Programm immer noch nicht beendet, sondern dann weiter sind. Vielen Dank, Sie beide, Marie Ludwig und Marin Könemann, die uns von Rainer, ihrem E-Bulli, erzählt und berichtet haben und von ihrer Reise durch das Rheinland. Was machen Sie am Nachmittag?
Oh, noch ein Textchen schreiben, aber dann auch mal ein bisschen ausruhen. Vielleicht am Baggersee.
Ja, vielleicht am Badesee.
Gute Fahrt weiterhin, vielen Dank. Und wir hören noch ein paar Sekunden der Rheinischen Symphonie. Die soll Sie weiter begleiten auf Ihrem kleinen Abenteuer.
Dankeschön.
Vielen Dank.
So, jetzt verlassen wir das Rheinland, schreiben das Jahr 1920. Die Folgen des Ersten Weltkrieges sind in ganz Europa spürbar, wirtschaftlich, sozial, emotional. Die Sehnsucht der Menschen nach Normalität ist groß, die Angst vor einem erneuten Krieg ebenso. Und in dieser krisenhaften Zeit sehnen sich Künstler aller Sparten als Hoffnungs- und wichtige Impulsträger. Allen voran der Regisseur Max Reinhardt, der Dramatiker Hugo von Hofmannsthal und der Komponist Richard Strauss, die auf Schloss Leopoldskron an einem idyllischen Weiher in Salzburg gelegen, Pläne für ein Friedensfest schmieden.
Am 22. August 1920 werden die Salzburger Festspiele mit der Aufführung des Jedermann im Garten von Schloss Leopoldskron eröffnet. Auch als lang geplante Antwort auf die Bayreuther Festspiele. 100 Jahre ist das nun her. Trotz Corona finden die Salzburger Festspiele auch in ihrem Jubiläumsjahr statt. Allerdings in verkürzter und modifizierter Form von 1. bis 31. August. Statt 200 Vorstellungen an 44 Tagen auf 16 Spielstätten verteilt, gibt es im Jubiläumsjahr etwa 90 Vorstellungen an 30 Tagen auf 6 Spielstätten. Alle Produktionen des umfangreichen Jubiläumsprogramms, die 2020 nicht zur Aufführung kommen, sollen 2021 gezeigt werden. Hinter den Kulissen wird schon seit vorigem Sommer gearbeitet, erzählt Verena Kössner, Mitarbeiterin im Betriebsbüro der Salzburger Festspiele. Das sei nicht dem 100-jährigen Bestehen geschuldet, sondern ganz normal bei einem so bedeutenden Festival.
Bei uns geht es wirklich im Schnitt mit Sommeranfang los. Für uns sind einfach wichtig dann Kostümabgaben. Es gibt im Vorhinein immer Bauproben, da geht es dann eher um die Bühne, um die technische Umsetzung. Und nach diesen Bauproben kommt dann meistens die Kostümabgabe. Und sobald die ersten konkreten Ideen dann vom Kreativteam bei uns eingetroffen sind und Kostümbildner, Kostümbildnerin bei uns einmal im Haus war und das Grundkonzept oder schon erste Figurinen präsentiert hat, können wir dann mit der Detailplanung starten. Also wir kaufen teilweise, wenn es große Chöre gibt, sehr viel Stoff ein. Das sind teilweise unglaubliche Mengen, die da bei uns ins Haus kommen, die gewaschen werden, gefärbt werden, bevor sie dann in die Schneidereien gehen für die Weiterverarbeitung.
Ungefähr 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ganzjährig für die Salzburger Festspiele. Während der Sommerfestspiele sind es dann 3.500, Musiker und Künstler noch nicht dazu gerechnet. Verena Kössner führt in die Abteilung Einkauf und Stofflager, einen Raum mit Regalen vom Boden bis zur Decke, dazwischen zwei Schreibtische. Unzählige Stoffbahnen, grob nach Farben geordnet, liegen aufeinander gestapelt in den Regalen. Stoffreste, wobei sich darunter ganz spezielle und exklusive Stoffe finden, erklärt Regina Ganschnick, Mitarbeiterin im Einkauf.
Das ist die Abteilung Einkauf und Stofflager. Das heißt, wir sind für alle Dinge, die für die Kostüme benötigt werden, im Einkauf zuständig. Vom Zubehör für die Näharbeiten, die Stoffe natürlich, das ist der Großteil. Aber alles andere, was zum Kostüm gehört, Schuhe, Wäsche, Hüte, Handschuhe, alles, was man sich vorstellen kann. Und das schaut so aus im Normalfall, dass die Kostümbildner mit den Entwürfen kommen. Möglichst früh wäre ideal für uns. Und wir suchen dann gemeinsam die Stoffe aus, die sich die für die einzelnen Kostüme vorgestellt haben. Die Stoffe, die hier bei uns liegen, das sind eigentlich mehr oder weniger Reste, Restbestände, die halt über die Jahre sich angesammelt haben an Resten. Und wir bestellen dann eben, wenn wir nichts hier finden, das ist ganz unterschiedlich vom Kostümkonzept, ob man jetzt so Reste verwenden kann. Das sind halt nicht so große Mengen, die man halt eher für Einzelkostüme verwenden kann. Dann sind die natürlich eingeladen, das zu verwenden, was hier ist. Und sonst werden neue Stoffe bestellt. Da gibt es da eine ganze Galerie an Stoffmusterkatalogen, aus denen man dann halt je nach gewünschtem Material auswählt und neu bestellt. Und das kommt dann wieder zu uns hierher, wir packen es aus und geben es weiter an die Werkstätten.
Regina Ganschnick ist seit 18 Jahren fixe Mitarbeiterin bei den Salzburger Festspielen. Wenn sie über ihre Arbeit erzählt, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Trotz ihrer langjährigen Routine scheint sie noch immer ganz vom Festspielzauber gepackt. Oder dem Festspielvirus verfallen, wie die Mitarbeiter selbst es bezeichnen. Ähnlich geht es dem ersten Gewandmeister. Ein Beruf, der umfassendes Wissen über Kunstgeschichte und Kostümgeschichte voraussetzt, erzählt Gregor Christen, der gerade an den noch geheimen Kostümen für Mozarts Zauberflöte arbeitet. Im Nebenzimmer rattern die Nähmaschinen der Näherinnen und Näher.
Vor 23 Jahren habe ich hier angefangen und bin dann zufällig in Salzburg gelandet und habe dann schon das erste Mal mitgekriegt, was da bei den Festspielen so abgeht. Also mir war das gar nicht bewusst, dass ich über die Salzburger Festspiele auch nicht gekannt und war dann ganz fasziniert, den Auflauf da im Sommer. Und kurioserweise bin ich dann ein Jahr später da hierinnen durch Zufall gelandet. Und was es ausmacht, ist schon der gewisse Flair der Stadt und auch die Künstler, mit denen wir zu tun haben. Also da sind wir wirklich fast nicht vergleichbar große Künstler bei uns im Haus und auch Kostümbildner dementsprechend, was jetzt bei uns anbelangt. Das macht es eigentlich interessant, das Ganze.
Da messen wir gerade die Statisten ab.
Salzburg hat über die Jahre Opernstars hervorgebracht, Dirigenten gefeiert und ist wichtiger Treffpunkt von Politik, Wirtschaft und Kunstszene. Gleichzeitig waren die Festspiele immer wieder im Mittelpunkt von Kritik. Trotzdem, wer dabei sein darf, ist stolz darauf. Der Ablauf hinter den Kulissen ist das gesamte Jahr über straff durchorganisiert, erklärt Verena Kössner.
Die Vorbereitungen laufen so ab, dass wir den Chor meistens als erstes anprobieren, dann die Statisten und die Solisten kommen erst zum Schluss. Also die sind natürlich das ganze Jahr über unterwegs und man hat schon die Kostüme, man hat die Maße, aber die finalen Anproben, gerade mit den ganzen Soli, die laufen dann natürlich meistens mit kurz vor Probenphase oder Probenbeginn dann. Dann gibt es immer wieder mal Wechsel und Täusche oder kurzfristig im Kreativteam. Die Kostüme waren hell und jetzt sollen sie dunkel sein und der Chor soll halt in schwarz kommen und dann werden halt mal 60 bis 100 Kostüme zum Beispiel umgefährt innerhalb kürzester Zeit. Und diese Möglichkeit, die man natürlich den Kreativen gibt, die erfordert im Hintergrund natürlich auch einiges an Flexibilität von uns.
So wird dann doch immer alles rechtzeitig fertig. Verena Kössner führt von der Abteilung Einkauf und Stofflager weiter in die Färberei. Ein unscheinbarer Raum mit Arbeitstisch, überdimensionaler 200 Kilo Waschmaschine und einem ebenso riesigen Trockner.
Die meisten Kostümbildner haben eine ganz konkrete Idee, wie ein Stoff beschaffen sein soll und welche Farbe er haben soll. Und manchmal ist es käuflich und manchmal ist eben genau dieser Farbton nicht zu bekommen. Und das ist dann die Aufgabe der Färberei, einen Stoff, der passt, mit einer passenden Grundstruktur, genau den Vorstellungen entsprechend vom Kostümbildner oder Kostümbildnerin hinzufärben. Das geht bis in feinste Nuancen oft. Und das ist die Kunst, die richtige Mischung und den richtigen Anteil zu finden. Wir färben von Stoffen über Perlen, über Schuhe, Knöpfe, Hosenträger. Also es wird alles wirklich bis ins Detail hier bühnentauglich gemacht.
Hinter einem Arbeitstisch mit Farbflecken darauf sitzt Elke Grote. Sie ist seit 19 Jahren dabei. Ursprünglich gelernte Restaurateurin, hat Elke Grote als Bühnenbildnerin und Kostümgestalterin gearbeitet.
Damals war es noch so und da lernt man viel auch mit dem ganzen Farbkreis umzugehen. Das heißt, Komplementärfarben zu benutzen, wenn man zu viel Gelb drinnen hat, dass man mit einem feinen Violettstich das wieder rauszieht. So funktioniert Färben. Es ist nie das Gleiche. Es kommt immer wieder was Neues. Also ich habe noch nie was Gleiches gehabt. Das Einzige, was man verlieren muss bei dieser Arbeit, ist die Angst. Angst im Spiel geht gar nicht, weil wenn man sich da nicht drüber traut, dann kann man den Job vergessen.
Und wenn ein Stoff kaputt geht?
Dann ist er kaputt. Ich versuche es immer wieder, immer irgendwie hinzutrimmen, dass er dann halbwegs geht. Kommt drauf an. Also wenn er jetzt eine Löcher dann drinnen hat, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn er jetzt eine andere Farbe hat, dann kann man es mit Komplementärfarben rausziehen oder auch leicht rausbleichen.
Besonders lustig, so Elke Grote und Verena Kössner, sei es, wenn Kostüme blutig gemacht würden. Vor allem die Praktikantinnen und Praktikanten sehen da schon mal furchterregend aus. Das ist eben Theater. Aufregend bleibt es selbst für die Mitarbeiterin im Organisationsbüro bis zur Aufführung, wo dann die Arbeit des gesamten Jahres von einem riesengroßen Team sichtbar wird.
Schön ist halt dann, wenn man aus der Produktion geht und sagt, das war genial und das war ein Gesamtwerk und es war einfach alles stimmig. Und das ist das Ziel.
Ja, jetzt wissen Sie als Sonntagsspaziergänger ein wenig, wie es hinter den Kulissen der Salzburger Festspiele aussieht. Margit Atzler hat uns dies ermöglicht. Vielen Dank an Sie für den Beitrag, Margit Atzler. Mit dem Allegro aus der Mozart-Sinfonie D-Dur trollt sich Andreas Stopp jetzt aus dem Studio. Und wenn Sie diese Woche reisen, dann tun Sie es mit Vergnügen.